Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger und insgesamt 100. Gast in diesem Podcast ist Herwig Stracker, Veranstalter und Turnierdirektor der Erste Bank Open von Österreichs größten Tennisturnier. Und das wird heuer zum 50. Mal stattfinden. Lieber Herwig, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, du bist ja auch ein Business Athlete im Jahr 2007. Haben wir dich ausgezeichnet für deine Sportwirtschaftsleistungen. Man kennt dich als den Tennisveranstalter schlechthin, aber ich weiß aus unserem Business Athlete Award auch noch ein paar frühere Sportsachen in einer ganz anderen Sportart. Und da mag ich jetzt beginnen, nämlich mit dem Schwimmen. Bitte in eigenen Worten.
Ja, so hat es begonnen. Meine Nähe und Liebe zum Sport glaubt man kaum, weil sie mit Ballsport wenig am Hut hat. Aber ja, sehr früh angefangen und dann steigert man sich immer mehr und mehr hinein und kommen Erfolge und das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn Schwimmen für viele vielleicht eintönig wirkt. Aber hat mich für mein Leben sehr viel gelehrt. Durchhaltekraft, Ziele setzen, also viele Dinge, die man eben dann auch vom Sport in das Business übernehmen kann und bin heute noch sehr stolz drauf und erinnere mich gerne zurück.
Haben wir nicht im Vorgespräch besprochen, aber bist du noch in irgendeiner Mastersklasse am Start?
Nein, ich wurde mehrfach angefragt, aber nicht, weil ich so gut schwimme, sondern einfach, weil aus gesellschaftlicher Verbundenheit, gerade heute wieder ein Telefonat gehabt, aber habe ich immer wieder abgelehnt. Ich habe es eher mit dem Laufen mit den Ballsportarten. Aber Schwimmen ist nach wie vor eine schöne Sportart. Würde ich mehr an einem Ort sein, würde ich es wahrscheinlich auch wieder ausüben.
Ich zitiere ein paar Erfolge, die wir damals rausrecherchiert haben. 60-facher Landesmeister in der Steiermark, Rücken, Lagen, Staffel, dreifacher österreichischer Vizemeister, Lagen, Staffel und so weiter, Mitglied, Nationalteam. Was war da dein größter Erfolg? Hast du irgendeine Zeit, irgendein Event, irgendein Memory? Du bist ja sowieso ein Geschichtsbuch.
Nein, also liest sich jetzt viel in der Menge, war auch über 10 Jahre an der Spitze in der Steiermark und auch in Österreich, aber war nie Nummer eins ganz groß in, also Olympische Spiele oder so sind mir verwehrt geblieben. War dann auch in der Südstadt in der HSNS 1 Jahr und habe dann mit 19 irgendwie gemerkt, okay, es ist vielleicht doch gescheiter, was anderes zu tun, weil andere da besser waren. Aber es war, wie gesagt, eine sehr lehrreiche Zeit und viele, viele schöne Erfolge. Und das Wichtigste war, dass noch viele Beziehungen, Freundschaften aus der damaligen Zeit weiter bestehen. Und ich habe dann auch den Kontakt weitergehalten über einige Sportler, die ich gemanagt habe im Schwimmen. Und insofern ja, lässt mich das nie ganz los.
Du bist österreichischer Meister im Flossenschwimmen auch geworden. Auch da, das ist ja total spannend.
Ja, das war dann so nach dem Ende der, oder parallel zum Ende der Schwimmkarriere war dann noch Tauchen, Flossenschwimmen, Unterwasser-Rugby, einige exotischere Sportarten.
Das klingt brutal, aber
Unterwasser-Rugby ist brutal und vor allem auch sehr anstrengend, weil man ohne Sauerstoffflasche unter 5 Meter unter der Erde eben mit einem Ball spielt. Sehr lustig, weil man dreidimensional spielt. Also eine wenigen Sportarten, die wo man auch oben oder nach unten passen kann. Aber war anstrengend und aber gleichzeitig hat Spaß gemacht und Flossenschwimmen ja auch. Aber toll, wenn man merkt, wenn man mit seiner Schwimmtechnik dann noch einmal 50% schneller schwimmt, die Badehose ganz fest zuschnallen muss, die Brillen fest aufsetzen muss, weil sonst verliert man sie.
Wahnsinn, ja. Unser Business Athlete Award, der ist ja so gebaut, dass man sportliche Leistungen mitbringen musste, um qualifiziert zu sein, die haben wir jetzt besprochen, aber auch Business-Erfolge, die noch stärker gewichtet werden. Und ich möchte jetzt mit dir kurz deine Journey durchgehen. 91 hast du die Offensive Sports Management mit dem Ziel, außergewöhnliche Sportveranstaltungen durchzuführen, gegründet. Was war damals das Außergewöhnliche, die Grundidee dahinter?
Ja, die Grundidee war, und das war damals wirklich fast revolutionär, aus einem Sportevent oder einer Sportveranstaltung ein Event zu machen. Ein Event war damals ja noch nicht inflationär verwendet, anders als heute, indem man nicht nur den Sport in den Mittelpunkt stellt, sondern auch das Rahmenprogramm, das rundherum, die Idee, damit man mit dem eigentlichen Ziel auch bessere Ankerpunkte hat für eine erfolgreiche Vermarktung. Also wenn man so will, das Storytelling irgendwie damals begonnen. Und die Idee war eben, ein Turnier am Dach eines Einkaufszentrums zu spielen und das hat uns irgendwie wie dann gemeinsam mit meinem Partner Edwin Weindorfer hat uns ja dann international relativ schnell bekannt gemacht. Und es war so, es hat alles dreimal so viel gekostet, aber es war auch dreimal so leicht, Partner, Spieler, Medien und so weiter, dass, wie man heute schön sagt, Stakeholder von dieser Idee und der Veranstaltung zu begeistern.
Das war in der Gegend Graz, glaube ich, oder?
Das war in Graz, am Shopping Center West. Das war ein Challenger in den ersten 10 Jahren und in den 10 Jahre später haben wir dann begonnen, das Ganze noch einmal anzureichern mit den ehemaligen Stars, also mit den Champions. Da haben eigentlich alle gespielt, von Boris Becker über Björn Borg, über eben Michael Stich, Thomas Muster sowieso. Ja, eine lange Liste und war natürlich eine tolle Fortsetzung der Erfolgsgeschichte.
War das deppert mit den Genehmigungen, Herd, wenn einer runterfliegt oder so? Ich ist schon eng irgendwie, ne?
Nein, es war in der Tat ein Hazardspiel, ist vielleicht übertrieben, aber es waren sehr, sehr viele Variablen drinnen. Die Statik des Daches alleine war ist ja nicht ausgelegt für Tribünen für 5000 Leute, für einen Tennisplatz, der Tonnen wiegt. Das ging nur mit viel, viel Unternehmertum, Gedanke, mit auch ja doch sehr partnerschaftlich denkenden Sponsoren und Partnern, die das auch ermöglicht haben und auch zur nötigen Zeit ein Auge zugedrückt haben. Die Behörden waren natürlich sehr streng, aber in Summe haben wir, wie gesagt, mit viel Engagement und viel Idealismus das auf die Beine gestellt und denke ich noch heute sehr gerne zurück.
Ja. Eine wunderbare Zeit. Ich mache einen Sprung ins Jahr 1995, als ein gewisser Thomas Muster, glaube ich, den Erfolg gefeiert hat, den der Dominic Thiem dann ein paar Jahrzehnte später wiederholt hat, einen Grand-Slam-Sieg für einen Österreicher. Du hast ihn auch lange betreut und er hat eine Laudatio einmal für dich gehalten, als du in so eine Event Hall of Fame aufgenommen worden bist, und hat er gesagt, er hat dich kennengelernt, da wart ihr gemeinsam Ballbuben bei einem Turnier, irgend so ein Challenger-Turnier oder irgend so ein Exhibition-Turnier in Graz. Hast du da noch eine Erinnerung dran oder hat das der Tom dann wachgerufen?
Naja, ich erinnere mich sehr gut daran, ja. Ich habe diese Kennenlernphase hat er wieder wachgerufen, aber dass ich dort dabei war, es war damals die Nummer 1 der Welt, der Elie Anastase dabei und auch der Hans Kari, eine österreichische Tennislegende, wo in meinem Club damals diese Exhibition gespielt wurde und es waren 6 Ballkinder und Thomas und ich haben uns viele, viele Jahre später darüber unterhalten und gemerkt, dass wir beide dort Ballkinder waren, 2 von 6, also hat damals schon früh die Beziehung und Freundschaft begonnen.
Das ist immer eine leibende Geschichte, so ein Ballbub. Das muss man mal gemacht haben, um das früh reinzuriechen.
Ja, ich bin die komplette Karriere von Ballkind, wie es mittlerweile heißt, über Schiedsrichter bei den ganzen Meisterschaftspartien bis halt ja Richtung ATP-Veranstalter durchlaufen. Und das ist schön, wenn man alle Stationen kennt, weil das natürlich gibt viele, viele Perspektiven und die braucht man auch in der jetzigen Zeit.
Das unterstellt aber, dass du auch Tennisspieler warst, oder?
Ja, ich habe parallel zum Schwimmen und das war eben einer meiner limitierenden Faktoren, immer sehr gerne Tennis gespielt, Ballsportarten ausgeübt und habe ja mehr Spaß eigentlich dann daran gefunden und habe mittelmäßig gut, also wenn man jetzt meinen heutigen Status sieht, mittelmäßig gut Tennis gespielt. Also war Spaß und mittlerweile spiele ich mehr Paddeltennis, aber ist ein sehr schöner Sporttennis.
Und wenn man das alles zusammen mercht, kommt man dann zum Unterwasser-Rugby höchstwahrscheinlich.
Genau, das ist das kleinste gemeinsame Vielfache.
Muster 1995 Paris, hast du da irgendeine Rolle gehabt? Haben wir auch nicht im Vorgespräch besprochen.
Nein, habe ich nicht. Wir haben allerdings 94 beim Davis Cup mitgewirkt, damals in Unterbremstetten.
Mhm, der war auch legendär.
Der war legendär und mit Ronny Leitgeb, der das veranstaltet hat, der hat uns dazugezogen, weil wir eben aus Graz kommen und in Tennis zu Hause waren und war natürlich auch für uns einer der ersten großen Erfolge. Aber mit Thomas, den habe ich natürlich gekannt, aber ja, mehr war es nicht.
Ich springe ins Jahr 1997 und es geht businessmäßig weiter. Gründung der Firma Event Straka gemeinsam mit den Freunden von der Styria Medien AG. Was war damals der Hintergrund mit den Leuten zusammen? Das sind die Big Player in Graz natürlich gewesen. Hat Sinn gemacht, ne?
Hat Sinn gemacht und es war die Idee, einfach weiter sich auszuweiten. Der Anlass war die Spanische Hofreitschule. Die Styria wusste, dass die 200-Jahre-Jubiläum feiern, das Gestüt Biber, und haben mich eben dazugezogen.
Medienhaus muss recherchieren.
Muss recherchieren, genau, und was ich daraus machen kann. Und es ist dann daraus eine wirklich epochale Veranstaltung geworden im Jahr 98, wo wir das erste Mal in der Geschichte damals die Hofreitschule zurück nach Biber gebracht haben. Dort, wo die Pferde aufgewachsen sind. Und das war dann der Beginn einer sehr engen und guten Zusammenarbeit und auch gemeinsamen Firma mit der Styria. Die Ausrichtung war eben nicht Sport, sondern allgemeine Events zu veranstalten.
Und das war eigentlich eine super Zeit, ne? diese Phase.
Das war die Gründerzeit, wenn man so will, der Eventbranche, wo eben das Thema Event gewachsen ist, Unterhaltung, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht nur das Core-Event, sondern alles drumherum. In Biber war es damals das größte Zelt der Welt. Diese ganze Storytelling hat damals begonnen und war natürlich super, das Ganze mitzuerleben und auch mitzugestalten.
In den Nullerjahren ist dann die Styria auch ein bisschen in mein Leben eingetreten, weil sie das Wirtschaftsblatt gekauft haben. Und ich habe dann eine gute Phase mit dem Horst Birker auch gehabt. Aber ihr habt euch dann, glaube ich, getrennt und du hast die Emotion gegründet, oder? Das war 2003.
Genau, also es war so auch mein Partner ist relativ bald am Anfang nach Amerika gegangen, hat dort geheiratet, also war dann weg, wie gesagt, und ich habe diese Eventschiene alleine bestritten und im Jahr 2003 habe ich dann gesagt, okay, jetzt auch mit Styria, Horst Birker, wie geht die Zukunft weiter? Und seine Zukunft bzw. die der Styria war im Digitalen, also die war einer der ersten, glaube ich, und Wegbereiter, was Internet betrifft und hat früh erkannt, dass man eben auch mehreren Medien bespielen muss und hat sich eben dann weniger dem Thema Event verschrieben und deswegen habe ich dann alleine weitergemacht. Mein Partner ist damals zurückgekommen und insofern haben wir dann einen guten Zeitpunkt gehabt, um eine neue Firma umzugründen und haben die Emotion genannt, die heute eigentlich noch Bestand hat.
Sehr, sehr groß geworden ist. Ich bleibe noch einmal in Graz und im Jahr 2003, da habe ich mir auch was notiert, Graz fliegt. Was war denn das?
Ja, Graz war 2003 ein riesen Aufbruchstimmung. Es war Kulturhauptstadt und im Rahmen der Kulturhauptstadt haben wir einige große Veranstaltungen durchgeführt. Graz fliegt war mehr oder weniger die Eröffnung oder der Beginn der Idee. Und zur damaligen Zeit gab es nur eine Kulturhauptstadt pro Jahr. Mittlerweile ist es ja ein bisschen breiter geworden und es war wirklich so, dass ganz Europa nach Graz geschaut hat. Es war die Desiree Nosbusch hat das moderiert, Thomas Gottschalk war da. Wir haben die Autos aus der ganzen Welt nach Graz gebracht, die nie gebaut wurden, so Concept-Cars. Also wir haben sehr viele schräge Dinge gemacht. Die Stadthalle ist damals neu gegründet oder gebaut worden in Graz. Habe ich auch mitgeholfen. Also war ein Jahr des Aufbruchs. Insofern trifft es sehr gut, dass Graz fliegt. Ja.
Wunderbar. Bevor ich ins Jahr 2007 komme und Tennis mit dir sprechen werde, rede ich noch über das Jahr 2006. Da hast du die Golftour nach Österreich gebracht mit der BRCA gemeinsam Fontana. Mhm. Ein paar Matura-Kollegen von mir spielen auch in deinem Lebenslauf eine Rolle. Ich glaube, der Alex Knechtsberger, über den stolperst du andauernd. Maudi Prier war damals auch dabei, Peter Bossek und so
weiter. Wir haben vorher gesprochen, es ist eine Reihe von
Wir sind alle Matura-Kollegen
von Leuten, mit denen ich echt viel zu tun gehabt habe. Ja. Also Fontana 2006 war natürlich für uns ein epochales Ereignis, weil wir erstmalig die European Tour nach Österreich gebracht haben. Österreich war damals auf der Golflandkarte ja nicht existent. Und für den Maudi, eben den Matura-Kollegen, war es sein Superjahr. Er hat damals die erste Ausgabe gleich gewonnen mit 30.000 Besuchern, viel Preisgeld und hatte alles, was dazugehört, in der Dramaturgie von Hole-in-One, von unglaublichen Schlägen geboten. Und das war natürlich mit uns gemeinsam dann auch schon ein Anlass für die Entwicklung des Golfsports in Österreich. Der Alex Knechtsberger, den kennt man, glaube ich, der ist in der Eventbranche sehr umtriebig und uns verbindet einiges, einige Projekte auch. Und last but not least, Peter Bossek war natürlich ganz ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, um die erste Bank Open, die ja nach wie vor unser größter Partner sind beim Tennisturnier in Wien und er war maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Turnier jetzt so heißt und auch noch so erfolgreich Fortbestand hat.
Und deswegen kommt er jetzt nach Österreich zurück, weil es den 50. den muss er sich geben
als ausschließlich CEO natürlich. Ausschließlich deswegen.
Das sind die Gerüchte zumindest, also wegen, Spaß beiseite. Aber diese Golfgeschichte war natürlich eine große Sache und Tennis, das ist das Ding, womit man dich eigentlich, glaube ich, am stärksten verbindet. Wir springen ins Jahr 2007 und da waren ja einige Sachen. Deutschland, Stuttgart, DC Weißenhof, Mercedes-Benz, Sandplatz und dann die Stadthalle, damals unter Bank Austria-Flagge mit Willi Cianco, der jetzt bei der ersten ist. Also die folgen dir alle zum Turnier höchstwahrscheinlich.
Ja. Das war lustig, wie der Willi bei Cianco dann vor einigen Jahren zur ersten Bank gekommen ist. Ich habe gedacht, okay, ich habe es ihm vorgemacht und er ist nachgezogen. Ein Spaß beiseite. Ja, er damals auch, aber ein guter Partner und wir haben auch jetzt noch einiges zu tun. Dennis ist seit 2007 sicherlich mein Core-Business, wie man so schön sagt, und hat begonnen mit dem Turnier in Stuttgart und dann eben, das wir nach wie vor haben, das jetzt mein Partner Edwin Wendorfer hauptsächlich macht und eben der Wiener Stadthalle.
Den Edwin muss noch kurz erklären, der war ja auch ein super Tennisspieler aktiv. Ne?
Ja, und absolut. Das war, also ja, die hatte die Tenniskompetenz in unserer Partnerschaft, ich die Wirtschaftskompetenz. Mittlerweile bin ich an Bord der ATP und habe, glaube ich, sehr viel Tenniskompetenz dazu gewonnen, auch durch meine Klienten, die ich betreut habe im Tennis. Und eher mehr Wirtschaftskompetenz, aber wir sind nach wie vor ein Team. Ja.
Und sollte jetzt irgendwann ins Schwimmen kommen sein, hast du mit Unterwasserrack die helfen können.
Mit allem, mit Flossen, ja. mit Davonschwimmen oder über Wasser halten, wie man so will.
2007 war auch noch Monte Carlo, da warst du, glaube ich, auch ganz knapp dran und wir haben dich mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet, der ATX hat seinen höchsten Kurs gehabt, also alles perfekt.
Gute Zeiten.
Super Zeiten. Wie ist es dann mit dem Turnier weitergegangen? Die Partnerschaft ist ja nie unterbrochen worden zwischen Herwig Stracker, der Stadthalle und dem jeweiligen Bankenhauptsponsor.
Genau, na, wir haben ja das Turnier übernommen dann, also im ersten Jahr war es ja noch so, dass die Stadthalle Veranstalter war und ich Turnierdirektor. Mit dem Peter Feigl haben wir das dann übernommen. Der Leo Hemert ist in Pension geschickt worden, wobei mir wichtig war, dass er immer weiter an Bord bleibt, also der Gründer mehr oder weniger dieses Turniers. Und ja, das ist dann stetig gewachsen. Wir sind Veranstalter geworden, ich hatte eine klare Vision. Das Turnier war in den 2000er Jahren, würde ich sagen, in seiner schlechtesten Zeit, wenn man die 50-jährige Geschichte anschaut, weil 70er, 80er, 90er Jahre war Wien immer eines der Top-Events, auch international auf der Tour. Das freut mich sehr, dass wir wieder dort zurückgekehrt sind, in dieses Zeitalter, in diese Epoche. Und das Ziel war eben, dort zurückzukehren. Und wir haben im letzten Jahr jetzt etwas geschafft, was es in der ganzen Geschichte nur ein paar Mal gegeben hat, in einer Woche, nämlich sogar jeden Tag auszuverkaufen. Und Thomas Muster hat mir selber gesagt, dass auch selbst zu seiner Zeit war es nie ganz voll. Und das hat mich dann schon sehr gefreut, dass wir eigentlich jetzt noch einmal eine Stufe höher gestiegen sind, als wo das Turnier schon war. Wir haben bringen die besten Spieler der Welt nach Wien. Und ich glaube, das ist auch für die Stadt und die Stadtteil natürlich sowieso ein tolles Signal.
Ich springe ins Jahr 2010 und ich habe auch gekramt im Archiv der Sportwoche. Ich habe es oft gesagt, ich habe keine Zeile selbst geschrieben, aber das Ding dann, nachdem ich es erworben habe, digitalisiert. Und da hast du gesagt, Nadal wäre ursuper, aber es wäre Harakiri, finanzielles Harakiri, ihn zu holen, weil er würde 7-stellige Summe verlangen. Auch da bitte ich, ich wusste das so nicht. Ich dachte, die kommen, um dann letztendlich den Pott zu holen. Das ist so viel Interim Money verlangen. Ja.
Ja, die Top-Spieler, das war immer so und ist auch nach wie vor so, doch hohe Antrittsgelder, wie das im Tennisjargon heißt, um eben nach Wien zu kommen oder überhaupt zu einem Turnier zu kommen, ist Business, also das gehört dazu, weiß man. Wir geben in Wien mittlerweile ungefähr 4 Millionen Euro aus nur für die Spieler, also Preisgelder und Antrittsgelder. Und haben immer versucht, auch im Golf, vielleicht ein kurzer Sidestep noch einmal damals, es war ein kurzes Fenster offen, auch den Tiger Woods nach Wien zu bekommen, für unmenschlich viel Geld. Mhm. Und das hätten wir vielleicht sogar finanziert bekommen über Partner. Da haben wir gesagt, wenn wir im ersten Jahr den Tiger Woods bringen, dann ist die Marke derartig hoch aufgepusht, was kommt danach? Und dann haben wir es eigentlich sein lassen. Und beim Rafa ist es ein bisschen ähnlich. Man hätte vielleicht diese 7-stellige Summe stemmen können, aber es hätte das Turnierbudget gesprengt, es hätte vielleicht ein nicht ganz zur Entwicklung gepasst und wir sind eher ein System der kontinuierlichen Schritte. Wir wachsen kontinuierlich, langsam, aber wir wachsen stetig und es ist uns bis heute gelungen. Deswegen ist aus dem Rafa da nichts geworden, aber wer weiß, er spielt ja heuer noch einmal. Ja. Könnte ja sein, dass er doch noch einmal nach Wien vorbeischaut, weil er war einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die nie in Wien waren, ja.
Ich bin es gerade im Kopf durchgekommen, der Joker war da,
es waren alle da.
Sinn ja, habt ihr mit groß gemacht.
Federer hat gewonnen, Djokovic hat zweimal gewonnen, also
Djokovic, ja,
genau. Murray gewonnen, also die Großen waren alle in Wien.
Ja. Murray ist immer wieder ein Volksfest, ihm zuzuschauen und man hofft, die Hüfte hält.
Ja.
Ja, im Jahr 2011 hat dann die erste übernommen und ist seitdem eine stabile Partnerschaft. Ich glaube, die Spieler zeichnen ja das Turnier als eines der leibendsten Turniere auf der Tour aus. Sogar das leibendste, glaube ich, oder? Da gibt es
ja sowas. Ja, wir haben einmal gewonnen, also 2021 oder 2022 sind nach wie vor immer ganz vorne dabei und den Spielern gefällt es einfach. Es war auch immer unser Credo, dass wir die Spieler gut behandeln, dass wir sie wie Gäste empfangen und nicht wie jemand, der wegen Geld kommt, sondern wie jemand, der dann deswegen kommt, weil es ihm hier Spaß macht. Und vom Essen über Do & Co. bis zu den Hotels geben wir unser Bestes und die Stadt bietet ohnehin viel. Und das versuchen wir noch einmal zu verstärken. Und insofern kommt diese positive Rückmeldung von den Spielern jedes Jahr.
Mal einen kleinen Börse-Sidestep noch. Die Freunde von Do & Co sind nämlich die mit Abstand beste Aktie in der 25-Jahres-Sicht an der Wiener Börse. Und auch, bitte, weil sie solche Sachen kettern dürfen und wollen.
1, 2, 3, 4.
Und ein kleiner Einspieler, der ebenfalls mit dem Herwig Stracker zu tun hat, aber erst nach der Aufnahme der Sportwoche-Folge visibel geworden ist. Denn Herwig ist auch Musiker und was man im Hintergrund hört, ist die Band The Finest Drops und der Song Love Affairs. Stammt aus dem Jahr 1991, das MP3 hat mir der Herwig zur Verfügung gestellt und damit ist er nicht nur mein 100. Gast im Sportwoche-Bereich der Audio-CD-Podcast-Schiene, sondern auch der 50. Songbeitrag unter Audio-CD.at. Werde ich dann in den Shownotes verlinken, kann man natürlich ganz hören und macht riesen Spaß. Danke, Herwig. Ihr habt auch immer sehr, sehr viele so Side-Geschichten und immer wieder neue Ideen, was da am Heumarkt so passiert oder dann ein Event, wo der Armin Assinger mit Sinner zusammen sind. Ich bin begeistert gewesen, aber du kannst das sicher besser erzählen für die, die es nicht live gesehen haben.
Ja, da sind wir wieder zurück bei unserer, beim Ursprung und bei unserer DNA, dass wir eben rundherum um eine Sportveranstaltung viel bieten wollen. Das eine war Tennis to go, das hat sich dann irgendwie ergeben, dass die Stadthalle in der Stadthalle alle Grenzen und alle Räumlichkeiten gesprengt wurden und dann war die Idee, einfach in die Stadt zu gehen. Das war damals auch Corona, das hatte also auch andere Gründe. Und einfach mit dem Tennis zu neuen Zielgruppen zu gehen. Wir haben das eben Tennis to go genannt und hat nach wie vor funktioniert nach wie vor sehr gut. Am Heumarkt sehr niederschwellige Eintrittshürde, sprich mehr oder weniger fast kostenloser Eintrittspreis, ich glaube 10 Euro und man konsumiert per Zeit, per Stunde und nicht für pro Event. Also gute Ideen, die sich da sehr gut festgesetzt haben und dieses Event damals mit Armin und mit Yannick Sinner war ein Side-Event, wo wir auch ein bisschen versucht haben, den wirtschaftlichen Aspekt hineinzubringen, aber jetzt nicht über langatmige Seminare und Vorträge, sondern eher kurzweilig und sehr live und haben eben ehemalige Sportler, aktive Sportler, Tennisspieler auf die Bühne geholt, Leute aus der Wirtschaft und das Ganze durfte nicht länger dauern als ein Tennismatch, das war meine Vorgabe. Deswegen war es auch kurzweilig, 15 Second Sports wird auch weiter so bestehen, hat sehr gut gepasst.
Wenn ich ins Jahr 2023 blicke und auf die erste Bank Open im Oktober und dann Australian Open, ein bisschen später, kann man stolz sein, oder? Wenn man sich das Semifinale dort anschaut.
Ja, also das Finale eigentlich war das Gleiche.
Das Gleiche, genau.
Wie in Wien und
Medvedev, Sinner.
Medvedev gegen Sinner, was mich auch ein bisschen stolz macht und es natürlich im Nachhinein leichter, dass wir seit vielen Jahren eigentlich immer auf die richtigen Talente gesetzt haben. Und das war der Felix Auger-Aliassime, eben auch der Yannick Sinner, der Musetti, einige Spieler, die bei uns Wildcards bekommen haben und dann in den darauffolgenden Jahren den Durchbruch geschafft haben. Und beim Yannick war es eben so, der hat die Wildcard bekommen, mit ein bisschen am Augenzwinkern, weil ich zu ihm damals gesagt, ich habe leider nur mehr eine Wildcard und es muss ein österreichischer Spieler sein, weil sonst wird es schwierig mit den Medien. Und dann hat er gesagt, eigentlich bin ich ein Österreicher, ich schlafe in Österreich, ich esse in Österreich, ich wohne halt nur gerade in Südtirol, 3 Kilometer Luftlinie von der Grenze weg. Mit diesem Augenzwinkern hat er mich eigentlich überzeugt, er und sein Manager. Und seit damals haben wir eine sehr gute Beziehung und er liebt das Turnier in Wien. Auch diese Carrot Boys, diese Geschichte, die ja immer wieder im Social Media auf und ab geht, die ist in Wien entstanden, wo er in einer Pause beim Seitenwechsel eine Karotte gegessen hat. Also es verbindet ihn sehr viel mit Wien und wie gesagt, diese frühe Erkennen von Talenten, macht mich stolz.
Man hat ja das Gefühl, dass er fast ein bisschen einen Heimvorteil hat in Wien. Er gilt irgendwie fast als Österreicher, als Halber da.
Ja, schon und auch bei der Siegerehrung hat er dann auf Deutsch gesprochen und die Italiener sagen, er spricht besser Deutsch als Italienisch. Ich glaube, die Beziehung zu Südtirol kennt man und noch dazu, wenn man so nahe an der Grenze wohnt. Er ist trotzdem in Italien jetzt der große Hero, also da wird er von allen Seiten belagert, das weiß ich. Aber ein bisschen Österreich ist schon in ihm drinnen, ja.
Zwischenzeitlich mit den Wildcards habe ich noch einen Saga notiert, ein paar Jahre früher. Da sagtest du in der Sportwoche, muss das Wildcard ist ein Armutszeugnis für Österreichs Tennis. Ich weiß, weil ich es gelesen habe, wie das gemeint war, aber der Titel ist mir ins Auge gestochen. Das war damals so ein bisschen eine saure Gurkenzeit mit jungen Spielern, oder?
Genau, das war Im Nachhinein gesehen war es der Start von Dominic Thiem, der damals auch eine Wildcard gehabt hatte, aber es war sonst weit und breit eigentlich wenig los und natürlich war klar, dass der Thomas eine Wildcard bekommt, aber gleichzeitig eben die Idee dahinter war so, dass man einem Spieler, der wieder ein Comeback macht und über 40 ist, eine Wildcard gibt und sonst keine Alternative hat. Das war irgendwo so ein Hintergedanke dieser Aussage.
Ja, und ich glaube, Österreich dankt dir dafür. Es war schön, ihn nochmal zu sehen.
Einfach. Nein, es war kitschig im Nachhinein. Es war kitschig, also, dass die, dann muss der gegen Team ausgelost wird. Ja, das gehört dazu. Gegen Team ausgelost wird und quasi eine Karriere endet, das andere Karriere beginnt, die andere Karriere beginnt, dass das zugleich in der Stadthalle stattgefunden hat, war kitschig, ja.
Ich sag's immer wieder, weil ich ja so stolz bin, ich durfte auch einmal mit Feigl gegen Antonitsch und Hampel am Center Court spielen und bin noch heute kitschig stolz auf diesen.
Ein tolles Gefühl.
Auf diesen, ja, war ein super Gefühl. Ja. Ein bisschen Exkurs noch, die Kategorien von den ATP-Turnieren. Wir wissen, ganz oben gibt es den Grand Slam. Was kommt da an ATP mit Zahlen dahinter und wo ist der Wien eingereiht jetzt?
Es gibt im Prinzip drei Kategorien, eben die Tausender als ganz große Turniere, wo es 9 weltweit gibt, dann die 500er, wo Wien eins davon ist und dann die 250er. 500er gibt es 13 und Indoor nur ganz, ganz wenige. Also wir sind eigentlich, wenn nicht das Größte, aber auf jeden Fall eines der größten 500er. Und im Zuge der letzten Jahre wurde auch oft so der Ausdruck gebraucht, selbst international, wir sind eigentlich mehr, 750er und fast 1000er. Also von der Qualität und vom Spielerfeld und vom ganzen Standards, die wir hier verfolgen, sind wir sehr gut. Und die Idee, jetzt gibt es ja auch gerade Diskussionen, kann man ja, wie viel Tennis verträgt der Fan? Erstens wollen wir Herren und Damen näher zusammenrücken, weil Tennis einer der wenigen Sportarten ist, wo schon langem gleiche Preisgelder gezahlt werden, wenn nicht überhaupt die einzige. Viele andere Sportarten, inklusive Fußball, versuchen so Step by Step dorthin zu kommen. Wir machen das seit vielen Jahren. Also Herren und Damen näher zusammenrücken und auch ein bisschen mehr Fokus auf die Top-Kategorien und da wird Wien hoffentlich dabei sein, dass man in Zukunft also vielleicht noch elitäre Spielerfelder hier in Wien sehen wird.
Viel elitärer geht es ja gar nicht mehr. Bei den Damen ist noch Luft. Das wollte ich den Herwig Stracker und Damen-Tennis als Veranstalter. Was hast du da gemacht?
Damen-Tennis, wir haben Exhibitions und andere Dinge gemacht, aber die Reichlis machen ja ein tolles Event in Linz, ja, seit genau. Gleich lang wie wir. Also die haben, glaube ich, die gleiche Geschichte, 1991 begonnen, mit Michael. Und es gab immer wieder Gespräche, ob es nicht Sinn macht, da näher zusammenzurücken. Das ist aber schon aus den Örtlichkeiten nicht immer ganz einfach gewesen. Jetzt wurde Linz auch zu einem 500er abgegradet. Also wird vielleicht früher oder später wieder Sinn machen, diese Gespräche wieder aufzunehmen.
Mit dem 100. Gast in meinem Sportwoche Business Athlete Podcast habe ich über 49 Turniere gesprochen. Du bist jetzt bei einem Drittel dabei. Das 50. steht an. Habt ihr irgendwelche besonderen Pläne? Du kannst schon irgendwas verraten. Es wird sicher was Besonderes kommen. So gut, glaube ich, darf man dich einschätzen jetzt, dass da was gebrütet wird, sagen wir mal so.
Also ja, wir haben sehr viele Pläne und nein, ich darf noch keine verraten. Aber es gibt, die Idee ist vielleicht als Grundsatz, wir wollen also nicht nur 50 abfeiern und sagen, das waren schöne 50 Jahre, sondern wir wollen daraus gleich neue Ideen für die Zukunft gewinnen. Das heißt, das war so mein Credo ans Team, alle Ideen, die wir jetzt umsetzen und wir haben da verschiedenste Projektgruppen, müssen auch nachhaltig sein, müssen auch in der Zukunft funktionieren. Und da wird es wahrscheinlich in den nächsten 6 Wochen oder so auch einmal eine öffentliche Pressekonferenz geben, wo man dann ein bisschen darüber berichtet. Aber wie gesagt, wir sehen das als Startschuss für die nächsten 50 Jahre.
Dann werde ich da nicht weiter nachbohren. Jetzt abschließend noch du und Einzelsportler. Man weiß, dass du Muster betreut hast, aber auch einige Kicker mit Steiermark-Hintergrund, Schwimmer, die Jukic-Geschwister. Was ist da die Herausforderung gewesen?
Ja, es ist natürlich ein komplett anderes Business. Im Prinzip, was mich sehr freut, dass fast alle der Sportler mich gefragt haben. Also es war jetzt keine aktive Business-Idee dahinter, sondern eher aus Beziehungen, aus Freundschaften entstanden. Der Markus Schopp war der Erste vor über 20 Jahren. Thomas Muster kam dann relativ bald danach. Und wir sind nach wie vor Business-Partner und Freunde, beide. Und das macht mich schon stolz. Dominic Thiem war auch dabei, eine kürzere Episode, war natürlich auch sehr unter Druck und sehr in der Öffentlichkeit, aber auch da habe ich sehr viel gelernt und ich hoffe, er auch. Es waren doch immerhin dann die erfolgreichsten Jahre, die wir da gemeinsam verbracht haben. Und viele andere Bereiche, Fußballer, Schwimmer, das Schöne daran ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die eigentlich für viele ein Idol sind und dass man diese Leute auch beraten kann in verschiedensten Lebenslagen. Es ist extrem herausfordernd, weil natürlich man 24 Stunden um die Uhr mehr oder weniger da sein muss, aber es macht auch riesig Spaß und möchte diese Zeit auf keinen Fall missen.
Und was ist das, was dir am meisten Spaß macht an deinem Job?
Ja, nach wie vor der Job selbst, also diese Vielseitigkeit, diese Abwechslungsreiche, ständig was Neues zu erleben, viele Herausforderungen, es läuft nie nach Plan, man muss immer wieder improvisieren und das hält einen jung und das macht mir am meisten Spaß jetzt. Und natürlich die Nähe zu den Stars, jetzt auch mit meiner ATP-Position an Bord, wo ich ja mit Federer, Nadal einmal in einem Konsortium gesessen bin, das macht schon Spaß und ist eigentlich das, was mich nach wie vor erfüllt. Ich sage immer, ich arbeite nicht, sondern gehe meinem Hobby nach.
Wunderbar. Und ich kenne auch viele junge Leute, die sagen, hey super, ich durfte rund um diese erste Bank Open da mit Emotions zusammenarbeiten und das ist für dich ein Volksfest natürlich und ein Highlight, so wie deine Ballbubengeschichte damals als Kind in Graz. Ne?
Ja.
Und ich spiele schon meinen Abspann. Lieber Herwig, es war mir ein Volksfest, dich als meinen 100. Gast begrüßen zu dürfen. Deswegen bin ich Fanboy, um solche Gespräche führen zu können. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, es war genauso viel Leibendes dabei wie für mich. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch ein Ciao von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Und ich hoffe, wir sehen uns in der Stadthalle.
Davon gehen wir aus, ne? Tschüss.